dass man einfach sagt, naja, jeder, der den Bitcoin gut findet, ja, das sind, ist gleichzeitig die Gruppe, die es verstanden hat. Und nur diejenigen, die es nicht verstanden haben, finden ihn nicht gut. Und das ist natürlich völlig idiotisch. Also wir streichen mal das Wort Wert aus dem Protokoll in diesem Zusammenhang. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was auch zu dieser komischen Besonderheit führt, dass innerhalb der sozusagen Bitcoin-Maxis viele Theorien aufrechterhalten werden, die so nicht aufrechterhalten werden können. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es eine gute Idee war, dass es nicht dauerhaft neue Bitcoins geben wird in Zukunft. Also zum einen gefällt mir nicht gut, dass es zum gewissen Grad inzwischen religiöse Züge angenommen hat. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Solange Sie in diesem Bezugssystem bleiben, ist der Wert davon exakt gleich null. Und inzwischen ist es so, dass auch immer mehr Bitcoin-Maxis sich hinstellen und sagen, ja, das haben wir ja nie behauptet und das war ja nicht so gemeint und weiß ich was. Doch, es war so gemeint. Ich bin ja wahnsinnig angegriffen worden von der Bitcoin-Community. Ja, denen macht das ja auch anscheinend einen Riesenspaß, jetzt also lauter schlechte Bewertungen bei Amazon zu hinterlassen, wo immer drin steht, er hat es nicht verstanden, sich nicht beschäftigt und weiß ich irgendwas nicht. Das scheint ihnen unglaublich wichtig zu sein. Was ihnen nicht auffällt, ist, dass sie teilweise einfach schlichtweg falsche Argumente verwenden.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker, er hat selber einen genialen YouTube-Kanal und er hat ein sehr spannendes neues Buch geschrieben. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck.
Ja, hallo. Freut mich, dass wir sprechen können.
Herr Rieck, sehr spannendes Thema. Freut mich, dass Sie zurück sind auf meinem Kanal. Und Leute, wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann natürlich unbedingt den Kanal abonnieren. Und wenn ihr es feiert, dass Herr Rieck wieder zu sehen ist, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Herr Rieck, Ihr neues Buch, der Bitcoin-Gelduntergang. Woher kommt der Wert des Bitcoin? Sehr, sehr spannend. Da wollen wir heute drüber sprechen. Und ich würde einfach mal einsteigen mit der Frage, was ist der Bitcoin für Sie eigentlich? Wie würden Sie es definieren? Also vom digitalen Schrott bis zum digitalen Gold bis zu einer möglichen neuen Weltwährung ist da ja alles dabei. Was ist Bitcoin für Sie?
Also ich würde mal sagen, Stand heute ist wahrscheinlich digitales Gold das, was es am besten beschreibt. Ist ja auch nicht so ganz zufällig. Da sind ja viele Eigenschaften vom Gold sozusagen in die digitale Welt adaptiert worden bei der ganzen Geschichte. Man könnte sogar ein bisschen anders sehen und kann sagen, das ist in gewisser Weise die Hoffnung darauf, dass es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft die Weltwährung wird. Und insofern ist dann eben eine Spekulation auf diese Weltwährung. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee bei dem Buchtitel mit dem Bitcoin-Gelduntergang. Ja, also das ist die Idee dahinter, das andere Geld geht unter und dann haben wir eben das sozusagen als Phönix aus der Asche, als die große Weltwährung.
Was gefällt Ihnen denn am Bitcoin richtig gut und was gefällt Ihnen am Bitcoin richtig schlecht?
Also,
oder was finden Sie
richtig gut, finde ich, dass, ja, naja, also richtig gut finde ich bei dem Bitcoin, dass es eben einfach so eine Innovation ist, dass wirklich diese Idee einmal verfolgt worden ist, so ein bisschen was Dezentrales, wie weit das gelingt, sei mal dahingestellt, aber ein bisschen was Dezentrales als Geld zu machen, privates Geld da auf die Art und Weise herzustellen. Diese Analogie zum Gold finde ich sehr clever. Es sind sehr viele, wirklich sehr clevere Details eingebaut, bei denen man sagen muss, da war wirklich ein Genie am Werk. Und so die ganze Welt merkt eigentlich erst Jahre bis Jahrzehnte später, was da eigentlich alles für tolle Sachen drinstecken. Also ich glaube, dass es am Anfang wirklich drastisch unterschätzt worden ist und wie weit da jemand bereits gedacht hat. Also ich würde schon gerne wissen, wer das eigentlich war. Dieser Satoshi, ich glaube so ein bisschen, das war am Ende gar nicht wirklich nur einer. Also vielleicht hat am Ende einer sozusagen den Kern gemacht, aber ich glaube, das war eher so ein Team und die haben sich untereinander abgestimmt. Also das würde ich jetzt mal so erwarten. Aber wie auch immer, der oder die waren einfach verdammt gut. Und was mir vielleicht nicht so gut gefällt, also es ist auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen gefällt mir nicht gut, dass es zum gewissen Grad inzwischen religiöse Züge angenommen hat. Das steckt eigentlich gar nicht in dem Bitcoin selber drin, sondern das steckt eher so ein bisschen in dieser ganzen ganzen Welt drumherum. Ja, dass dort einige einfach völlig unreflektiert bestimmte Sachen mehr oder weniger stereotyp nachplappern und gar nicht mehr anfangen oder auch nur bereit sind, über solche Dinge nachzudenken. Das liegt natürlich nicht primär am Bitcoin selber, aber es ist schon etwas, was für meine Begriffe daraus entstanden ist. Also deshalb ist das diese merkwürdige Zweiteilung, ja, dass da zum einen wirklich geniale Leute drin sind, übrigens bis heute. Ja, also das, nicht, dass ich jetzt hier sage, dass da überwiegend da sind wir Leute, die nur nachplappern, überhaupt nicht. Sondern was wir dort haben, ist eine Zweiteilung von einer Gruppe von Leuten, die extrem intelligent ist, extrem tief einsteigt, sich wahnsinnig stark damit beschäftigt, unglaublich kompetent ist. Und auf der anderen Seite eine Gruppe, die irgendwie weiß ich nicht, fast guruartig hinterherläuft und einfach nicht bereit ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und also das ist sicherlich eine Sache, die aus dem Bitcoin heraus erwachsen ist, mit der man am Anfang so nicht rechnen konnte. Ich hoffe ja und ich gehe auch am Ende davon aus, dass sich diese kompetente Gruppe immer mehr durchsetzen wird. Das ist ja meistens so, ne? Dass dann die anderen eben irgendwann mal sagen, vielleicht auch zähneknirschen, okay, wir übernehmen das von denen. So wie die das vorgedacht haben, ja. Aber eben so, dass es eben richtig vorgedacht ist. Ja. Also das ist eine ganz merkwürdige Zweiteilung. Und wenn wir auf so eine eher technische Ebene kommen, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es eine gute Idee war, dass es nicht dauerhaft neue Bitcoins geben wird in Zukunft. Also wenn wir einen zumindest irgendwie konstanten Strom an Bitcoin in der Zukunft hätten, wäre das, glaube ich, insgesamt von Vorteil. Ich weiß nicht, ob das ein wichtiges oder eher unwichtiges Detail ist. Ich glaube, es ist nicht so ein ganz unwichtiges Detail. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf lange Sicht zumindest potenziell zu Problemen führen kann. Man soll das nicht überbewerten. Also es kann einfach sein, dass da eben auch unser hochgeschätzter Satoshi so weit gedacht hat, dass da einfach nichts passiert. Aber es kann eben sein, dass aus dieser einen technischen Besonderheit heraus am Ende mehr Probleme entstehen, als es im Augenblick vielleicht lieb und klar ist. Und was natürlich immer ein Problem ist bei dem Bitcoin, es hat keinerlei Verbindung zu irgendwelchen realen Werten. Das kann ein Vorteil sein unter bestimmten Bedingungen, kann aber unter anderen Bedingungen auch ein Nachteil sein. Und das im Augenblick gehandhabt wird wie ein ganz normales Asset, also wir werden darüber ja auch noch sprechen zum gewissen Grad, weil es also gehandhabt wird wie ein Asset, braucht es eigentlich aus dieser einen Sicht heraus eine Verbindung zu realen Werten. Die hat es aber nicht. Und damit kann es diese Funktion des Assets eigentlich nicht übernehmen. Das heißt, es kann nur eine andere Funktion übernehmen, also zum Beispiel so etwas wie potenzielles Geld oder Geldersatz oder vielleicht auch Weltwährung. Und letztlich ist die Spekulation darauf das wirklich entscheidende Element. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch zu dieser komischen Besonderheit führt, dass innerhalb der sozusagen Bitcoin-Maxis viele Theorien aufrechterhalten werden, die so nicht aufrechterhalten werden können. Also weil sie es auf der einen Seite als ein Asset behandeln, auf der anderen Seite es aber konstruktiv keines ist. Und das ist einfach ein Widerspruch, den man irgendwie in den Griff kriegen muss. Also wie gesagt, das sind die Dinge, die ich da drin als sagen wir mal, Herausforderungen empfinde. Ja, das sind ja keine Sachen, die Showstopper sind. Aber es sind Dinge, die man verstehen muss und die auch durchsickern müssen in alle Bereiche hinein.
Sehr spannend, vor allem der Punkt, das würde mich gleich noch interessieren, diese permanente Deflation, die man dann hier hätte durch die Begrenzung der Geldmenge, wie Sie das einschätzen und wie und ob das funktionieren würde, da sprechen wir gleich noch drüber. Heute wird es jetzt, allein jetzt, wer es bis jetzt geschafft hat und Bitcoin Maxi ist, der wird wahrscheinlich schon, da wird schon den Finger jucken nach dem Motto, ja, die beiden haben es nicht verstanden, weil sie sozusagen einfach mal drüber nachdenken, ob und wie der Bitcoin scheitern könnte, beziehungsweise was vielleicht nicht so positiv ist. Das ist ja in der Bitcoin-Szene, Sie haben es gerade schon angedeutet, typisches Phänomen. Also wenn man nicht 100% sagt, Bitcoin kann nur steigen und ist das Beste, dann hat man es nicht verstanden. Wenn man sagt, Bitcoin ist gut, dann hat man es verstanden. Man muss es eigentlich gar nicht begründen. Jetzt will ich gar nicht provozieren oder da irgendwie das zu sehr ausführen. Ich will eher in die Richtung dieser religiöse Glaube. Ist das nicht schon eigentlich eine extreme Stärke? Also ist das eine Gruppe, die immer größer wird und die eigentlich dem Bitcoin schon enormen Wert verleihen, weil sie einfach ja, auf Gedeih und Verderb, man hat den Eindruck, den Bitcoin verteidigen? Also ist das schon ein extremer Wert?
Also wir streichen mal das Wort Wert aus dem Protokoll in diesem Zusammenhang. Ja? Aber in der Tat, das ist
Netzwerkeffekt.
Ja, meinetwegen. Also es ist, glaube ich, schon etwas, was dafür sorgt, dass der Bitcoin überhaupt erstmal sich etablieren konnte. Also man braucht so einen gewissen religiösen Fanatismus bei neuen Ideen. Also das will ich gar nicht mal absprechen. Das ist nicht nur was Negatives, sondern das ist eben etwas, was man gerade dann, wenn etwas revolutionär neu ist, tatsächlich braucht, weil es sich anders überhaupt gar nicht durchsetzen kann. Also insofern ist das schon eine Stärke. Und Bitcoin-Maxis machen ja eine Sache richtig, nämlich die kaufen einfach und halten dann. Und das ist ja das, was man eigentlich normalerweise als Anlagestrategie in vielen Fällen empfehlen würde. Also kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Asset-Klasse vielleicht, ja, oder bei welcher Portfolio-Zusammensetzung. Aber im Grunde genommen würde man eigentlich sagen, hört auf mit diesem ewigen Rumgetrade und haltet einfach. Und das machen die. Also insofern verhalten die sich schon richtig, gegeben, dass es ein Asset ist. Und innerhalb diesen richtigen Verhaltens gibt es aber leider unglaublich viele Theorien, von denen man sagen muss, die sind so einfach nicht haltbar. Also die halten die teilweise auch aus, für meine Begriffe, falschen Gründen. Und am Ende ist natürlich egal, ob man das Richtige aus den falschen oder aus den richtigen Gründen gemacht hat. Das ist ja völlig wurscht, solange es richtig ist. Aber es kann dann eben unter besonderen Bedingungen auch einfach plötzlich in eine falsche Richtung gehen. Das muss man sich eben auch darüber klar sein. Also ich finde es immer schöner, wenn man nicht nur das Richtige tut, sondern auch weiß, warum man das Richtige tut. Und ich muss hier auch nochmal eingehen auf dieses den Bitcoin verstanden haben. Also ich glaube, ganz am Anfang gab es eine Situation, wo wirklich viele Wirtschaftswissenschaftler, auch gerade Finance-Leute, einfach den Bitcoin wirklich nicht verstanden haben. Das muss man wirklich mal so sagen. Mhm. Die haben einfach also das Grundkonzept nicht verstanden, nicht gemerkt, worum es wirklich geht und so weiter. Da gibt es also wirklich viele Dinge, auch wenn ich mir Interviews von bekannten Ökonomen angucke, gucke ich auch drauf und denke, verdammt, der hat wichtige Dinge nicht verstanden. Also insofern ist das ein Argument, was durchaus in vielen Fällen zutreffend ist. Aber es ist eben so ein Universalargument geworden, was einfach gegen jedes und allen angewendet wird. Also das heißt dann einfach, wer nicht 100% dafür ist, hat es eben nicht verstanden. Und es gibt dann auch diese komischen Immunisierungsstrategien, dass man einfach sagt, naja, jeder, der den Bitcoin gut findet, ja, das sind, ist gleichzeitig die Gruppe, die es verstanden hat. Und nur diejenigen, die es nicht verstanden haben, finden ihn nicht gut. Und das ist natürlich völlig idiotisch. Das ist ja ein logischer Fehlschluss, den wir hier haben, weil es ja so dumm, als könnte man überhaupt gar nicht anders, als ihn eben sozusagen vollumfänglich gut finden. Und nochmal, ich bin ja wahnsinnig angegriffen worden von der Bitcoin-Community. Ja? Denen macht das ja auch anscheinend einen Riesenspaß, jetzt also lauter schlechte Bewertungen bei Amazon zu hinterlassen, wo immer drin steht, er hat es nicht verstanden, sich nicht beschäftigt und weiß ich irgendwas nicht. Das scheint ihnen unglaublich wichtig zu sein. Was ihnen nicht auffällt ist, dass sie teilweise einfach schlichtweg falsche Argumente verwenden. Sachen, die so nicht haltbar sein können. Und das ist ja
vielleicht ein Beispiel, was ist denn so ein,
aber erstmal so ein Klassiker? Ist wichtig, dass wir uns überhaupt klar darüber sind, dass es einfach falsche Argumente geben kann. Es ist nicht einfach alles willkürlich. Man kann nicht einfach alles behaupten, sondern es gibt falsche Argumente. Und diese falschen Argumente werden teilweise auf Biegen und Brechen aufrechterhalten. Also denen ist dann plötzlich ganz wichtig, dass der Bitcoin aus dem einen Grund ganz werthaltig ist und der andere Grund, der darf nicht sein. Also der ist böse, der hat es nicht verstanden, der andere Grund, der aber valide ist, einer ist, den man konsistent denken kann. Und das ist diese Sache, die mich zwischenzeitlich wirklich also fast in die Verzweiflung getrieben hat, weil dort einfach offensichtliche Zusammenhänge einfach negiert werden, weil sie einfach nicht wahr sein sollen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was solche Sachen sind. Also es gibt solche Narrative, die immer wieder erzählt werden. Beispielsweise wird immer wieder erzählt, bis heute übrigens, dass die Energie, die aufgewendet wird, also muss ich eigentlich sagen, der Strom, der aufgewendet wird, der dort einfließt in dieses Netzwerk, dass der in diesem Netz gespeichert wird. Das ist vollkommener Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Das ist selber eben nicht den Bitcoin verstanden haben. Ja, also dieses Argument ist wirklich inhaltlich falsch. Und es ist ein Argument, was eigentlich fast State of the Art war, so lange, bis ich irgendwann mal bei diesem Argument weiter nachgebohrt habe. Und ich habe das erstmal eigentlich einfach nur mehr oder weniger naiv angesprochen und habe gedacht, na, dann werden die schon irgendwelche tollen Gründe haben, warum das geht. Aber nein, es kamen keine Gründe. Und inzwischen ist es so, dass auch immer mehr Bitcoin-Maxis sich hinstellen und sagen, ja, das haben wir ja nie behauptet und das war ja nicht so gemeint und weiß ich was. Doch, es war so gemeint. Und das ist deshalb besonders paradox, weil das letztlich die objektive Wertlehre ist, die hier vertreten wird. Also bei der objektiven Wertlehre, die historisch gesehen lange vor der subjektiven Wertlehre war, die kam so von Adam Smith und sowas, da ist ja die Idee, dass Arbeit, menschliche Arbeit eigentlich, aber in irgendeiner Form Arbeit, einfließt in die Produkte und ist da sozusagen geronnen. Also der Wert des Produktes, dem, was man hat, der Wert des Gutes, des erzeugten Gutes, hängt ab von der Arbeit, die reingeflossen ist und die ist dann in diesem Produkt geronnen und dann hat man sozusagen diese geronnene Arbeit. Das ist objektive Wertlehre. Und diese Idee, dass elektrischer Strom in den Bitcoin reinwandert und da drin kristallisiert vorliegt, das ist natürlich genau das gleiche Gedankengut. Und das empfinden Bitcoiner als eine unfassbare Provokation, dass ich das so sage, weil die mental glauben, sie werden 100% auf der subjektiven Wertlehre und dann aber an der einen entscheidenden Stelle auf einmal plötzlich in der objektiven Wertlehre drinstecken, aber ohne es gemerkt zu haben. Und das können sie nicht konsistent denken. Also man kann sich da auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln, ja, kann man alles machen, aber es ist vollkommen klar, der Preis für die Energie oder die Energie selbst, die aufgewandt wurde, die ist nicht da drin gespeichert. Und dann sind wir bei der nächsten Sache, ja, wenn ich solche Sachen sage wie, naja, es gibt eine höherwertige und eine niedrigerwertige Energieform, ja, also beispielsweise elektrischer Strom ist einfach eine höherwertige Energieform als Wärme, dann wird auch das bisschen in Zweifel gestellt, obwohl eigentlich bei vielen Bitcoinern, die immer sagen, ja, wir sind so rein naturwissenschaftlich orientiert. Und dann frage ich mich, wenn man dann die Entropie nicht kennt, also wieso muss man über solche Sachen eigentlich noch diskutieren, dass eben die Entropie tatsächlich etwas darüber aussagt, wie hoch oder wie niederwertig die Netz eine Energieform ist. Und ein zweites Problem, was drinsteckt, also es war eben diese Sache mit der Energie, die angeblich da drin gespeichert wird. Ein zweites Problem ist, dass es als ein Asset behandelt wird, aber es keinen Cashflow hat. Und es kommt jetzt diese Lebenslüge auf einmal raus, dass es heißt, ja, alle Werte sind rein subjektiv. Und was da gemacht wird, ist, dass einfach die Wirtschaftswissenschaften von 200 Jahren einfach komplett ausgeblendet werden. Also wir haben 200 Jahre Wertlehre hinter uns. Trotzdem wird hier auf einmal so getan, als gäbe es das alles überhaupt gar nicht. Und als wären Nutzen und Wert und Wertzuschreibung und weiß ich was, wäre das alles das Gleiche. Ja? Und das ist einfach etwas, was so nicht funktioniert. Also wenn wir es als Asset behandeln, dann müssen wir uns fragen, unter welchen Bedingungen gibt es dann etwas, dass jemand selber dieses Asset haben möchte, um seiner selbst willen. Und dann werden wir feststellen, das gibt's hier nicht. Das ist am Ende wirklich so, ich verwende häufiger dieses Beispiel, wie eine Solaranlage, die toll aussieht, aber unter keinen Bedingungen Strom erzeugt. Ja, das ist Kahu-Kult, wenn man so will. Das heißt, wir bauen Geräte, die so aussehen wie die echten Geräte, die aber leider nicht die Funktion eines echten Gerätes haben. Und das lässt sich nicht konsistent denken. In dem Augenblick, wo Sie den Bitcoin als ein Asset betrachten und verwenden, was Sie so ähnlich behandeln wie eine Aktie, ja, wo Sie also sagen, ja, da rein investieren wir in dieses Asset, damit es anschließend irgendwie mehr wert wird. Wenn Sie das machen, laufen Sie immer in Inkonsistenzen, weil es nie mit rationalen Erwartungen zu erklären ist. Ja, bei rationalen Erwartungen geht man ja folgendermaßen vor, man sagt, okay, prima, ich kann das entweder selber nutzen oder an wen anders weiterverkaufen. Da muss aber derjenige, der es kauft, muss auch entweder Nutzen davon haben oder es weiterverkaufen und so weiter. Und so müssen wir einen Letzten haben, der wirklich selber einen Nutzen davon hat. Wenn wir den nie finden, haben wir immer nur einen Nutzen von Null, der da drin steckt. Damit haben wir immer einen Cashflow von Null. Und damit kann man es nie als rationale Erwartungen kennzeichnen, dass wir einen Bitcoin kaufen, um ihn weiterzuverkaufen. Es geht nicht. Es ist ja auch klar, die Bitcoiner selber, also ich spreche mal für den Bitcoiner, ja, sagen wir die Bitcoin-Maxis, ja, die schimpfen ja auch häufig über Aktien, die sagen, das ist alles überbewertet und es gibt eine Asset-Price-Inflation und so weiter und so weiter. Und das mag ja alles stimmen. Aber eine Sache muss mir erklärt werden. Wenn eine Aktie überbewertet ist bei einem KGV von 100, warum ist dann ein anderes Asset, was ein KGV von unendlich hat, nicht überbewertet? Und da gibt es keine Begründung. Man kommt mit dieser Begründung einfach nicht weiter. Sie ist inkonsistent, sie ist in sich nicht logisch. Das ist das Problem dabei. Und es ist aber eine, auf die sich viele innerhalb dieser Bitcoin-Gemeinschaft festgelegt hat. Also sie sagen, ja, unser Bitcoin braucht das nicht. Er braucht einfach nicht diesen Cashflow, weil er begrenzt ist und werden lauter tolle Geschichten erzählt. Aber die Geschichten können nie erklären, warum es diesen einen Letzten gibt, der den Bitcoin um seiner selbst willen haben will. Außer, wenn wir ganz klar sagen am Ende, okay, prima, das ist vielleicht etwas, was am Ende als Geld fungiert. Aha, und auf einmal merken wir, es gibt schon eine Begründung. Und das ist das, was den Finanzleuten komplett entgeht. Ja, die gucken nur auf den Cashflow und sagen, das kann ja nie einen Wert haben. Ja, der wirklichen Bedeutung des Wortes Wert. Kann ihn den Wert haben.
Das heißt, Gold hat ja auch keinen Cashflow. Also das ist ja trotzdem.
Ja, wir kommen gleich zu der Geschichte. Ja, also die gucken drauf, sagen, weil es keinen Cashflow hat, kann es nie einen Wert haben. Das ist immer nur Schrott, deshalb ist es immer nur eine spekulative Blase, die irgendwann platzen muss. Ja, das ist ja die, in der anderen Community, in der Finanz-Community, ist das ja ein fester Glaubenssatz. Da gibt es ja auch einige Leute, die bis heute auch sagen, das muss einfach platzen. Und hier muss man einfach erkennen, es kann bestimmte Funktionen übernehmen, weil es Eigenschaften hat, die wünschenswert sind, um diese Funktion zu übernehmen. Zum Beispiel, um als privates Geld zu fungieren. Und auf einmal hat man eine Begründung, die funktioniert. Aber diese Begründung ist eine, die vielen Bitcoinern unglaublich zuwider ist. Also sie wollen mit aller Gewalt diese andere Begründung haben. Und zwar deshalb, weil sie dort emotional und finanziell investiert sind. Also wenn man einen Bitcoin gekauft hat und als Asset gekauft hat, was die ganze Zeit im Preis steigen soll, dann ist es natürlich völlig zuwider, wenn einem plötzlich gesagt wird, ja, was du dort machst, ist eine Spekulation auf den Gelduntergang. Dann ist ja eine ganz andere Sache. Wir haben auf einmal keinen inneren Wert davon, der übrigens von den Bitcoinern immer in Frage gestellt wird. Also wir haben beim Bitcoin keinen inneren Wert, sondern wir haben einen Zustand in der Zukunft, bei dem er auf andere Weise getauscht werden kann, nämlich weil er Geldfunktionen übernimmt. Und die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser andere Zustand eintritt, der sagt etwas letztlich darüber aus, wie der Preis heute sein kann. Ja, das ist konsistent denkbar. Aber das ist eben eine Erklärung, die wirklich wahnsinnig vielen Bitcoinern unglaublich zuwider ist. Also sie wollen ja keine Spekulanten sein. Sie fühlen sich nicht als Spekulanten. Sie fühlen sich als die eigentlich sicheren Sparer. Ja, das ist das, was das Gefühl ist. Und auf einmal kommt einer her und sagt, nee, pass mal auf, Leute, das könnt ihr so nicht denken. Das, was ihr logisch denken könnt, ist, dass es eine Spekulation ist. Und das ist der Grund, weshalb ich so wahnsinnig stark darüber angegriffen werde. Ja, weil auf einmal das eine Weltbild zusammenbricht, aber durch ein anderes ersetzt werden muss, was eigentlich stabil sein könnte, aber das darf irgendwie nicht sein. Und das merkt man aber, dass das immer mehr bei immer mehr Leuten zu einem Umschwenken führt. Ich merke das auch immer mehr, wenn ich jetzt mit anderen so im Bitcoin-Markt spreche, dass sie immer mehr merken, oh Mist, bei der einen Argumentation können wir wirklich immer mehr ins Hintertreffen, aber es gibt ja die andere. Warum sollen wir denn nicht die andere nehmen? Sie verfallen übrigens auch oft selber in diese andere Argumentation. Und kommen wir jetzt mal zu dieser Sache, bei Gold ist es ja auch so. Also das ist ja auch eine häufige Erklärung, innerhalb von Bitcoin-Leuten, ja, dass sie immer sagen, ja, aber beim Dollar ist ja auch so und so weiter. Also wir müssen erstmal sehen, da ist es ja auch so. Das ist erstmal kein besonders gutes Argument, sondern wir müssen uns fragen, welche Eigenschaften sind es denn, die bei dem anderen auch so sind? Und ja, jetzt gucken wir uns mal das Gold an. Also Gold hat bestimmte Eigenschaften, die es offenbar sehr gut zu einer Geldinfrastruktur macht. Also über lange Zeit hinweg war das ja in verschiedenen Kulturen Geldinfrastruktur. Das kommt ja nicht aus Zufall, sondern das kommt daher, weil es Eigenschaften hat, die es besonders gut dafür geeignet sein lassen. Und jetzt hat der Bitcoin also einige dieser Eigenschaften nachgebaut. Und auf einmal versteht man auch, dass man sagt, okay, stimmt ja, wenn Gold bestimmte Eigenschaften hat, die es zu dieser Geldinfrastruktur werden lassen und Bitcoin die auch hat und vielleicht noch ein paar andere mit dazu, dann ist das ja vielleicht eine ganz gute Idee. Aber nicht einfach bei Gold ist es ja auch so, sondern es gibt eben Eigenschaften und diese Eigenschaften zeichnen es aus, die sorgen dafür, dass es dafür eingesetzt werden kann. Das sind für meine Begriffe die Zusammenhänge, die man herausarbeiten muss. Mir hat mal jemand gesagt oder geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Weg ich das bekommen habe, er hat mir gesagt, ja, wenn ich jetzt nur dieses Buch gelesen hätte, dann würde ich nicht in Bitcoin investieren. Dann kann ich nur sagen, dann ist es bei demjenigen so, dass er jetzt aus den falschen Gründen investiert. Er muss sich schon klar darüber sein, oder ich glaube, es war sogar eine Sie in dem Fall, ja, sie muss sich schon im Klaren darüber sein, dass das eine Sache ist, bei der man also verstehen muss, warum man dort rein investiert. Und wenn man aus den falschen Gründen rein investiert, kann es sein, dass man plötzlich aufwacht und denkt, oh, das wollte ich ja überhaupt gar nicht. Aber muss ja nicht sein. Also man kann ja sagen, okay, prima, auch aus diesen anderen Gründen bin ich bereit, da rein zu investieren. Aber ich finde es immer irgendwie problematisch, wenn man einfach sagt, nee, das will ich aber nicht hören, dann mache ich die Augen darüber zu, damit ich nicht merke, was eine falsche und was eine richtige Begründung ist.
Kommen wir langsam zum Wert des Bitcoin. Sie schreiben in dem Buch ja auch, es gibt allerdings tatsächlich gute Gründe, wieso Bitcoin eine dauerhafte Wertzuschreibung erfahren kann. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Bitcoin eine Spekulation auf den Gelduntergang, also Untergang des Fiat-Geldes, beziehungsweise dass das Vertrauen in Fiat-Geld eben verloren geht. Ob es untergeht, gut, das wird sich dann irgendwann zeigen. Kann man Bitcoin in gewisser Weise auch als, wir haben vorhin schon über den Netzwerkeffekt gesprochen, sehen? Denn wenn wir jetzt mal das vergleichen mit Facebook oder Instagram oder YouTube, also wenn das keiner mehr nutzt, sei mal theoretisch über Nacht, dann ist das ja auch nichts mehr wert. Also erfährt der Bitcoin nicht auch Wert einfach durch seine Nutzung? Also muss er überhaupt einen intrinsischen Wert haben? Denn das hat ja zum Beispiel Instagram wahrscheinlich auch nicht, oder? Also wenn es keiner mehr nutzt, ist das Ding ja auch, gut, die Marke, der Name hat vielleicht noch einen Wert, aber wird dem Bitcoin sozusagen nicht durch die Nutzung, durch das Netzwerk ein Wert verliehen? Oder worin sehen Sie konkret den Wert von Bitcoin?
Also bleiben wir gerade bei Facebook. Bei Facebook entsteht ja nicht der Wert, ich meine jetzt wirklich den Wert, dadurch, dass die Leute ihn handeln, die Aktie handeln, sondern der Wert entsteht ja auf einer anderen Ebene. Der entsteht ja dadurch, dass es in der Tat einen Netzwerkeffekt gibt und Leute Facebook nutzen, weil sie davon einen Nutzen haben. Also das ist ja nicht, dass wir das einfach nur so machen. Ne? Das ist ja nicht so, dass ein Radargerät aufgestellt wird, was aber gar kein Radar misst oder eine Solaranlage, die keinen Strom erzeugt, sondern nein. Wenn jemand Facebook nutzt, hat er davon auch einen ganz individuellen Nutzen in dem einen Augenblick, in dem er das Ganze tut. Und dieser Nutzen ist in der Tat positiv davon abhängig, wie viel insgesamt in diesem Netzwerk drin sind. Das ist dieser berühmte Netzwerkeffekt. Aber das ist eine andere Ebene. Die Ebene darüber ist ja die, dass wir sagen, wir handeln jetzt den Eigentümer dieses Netzwerks. Das machen sie beim Bitcoin. Also wenn der Bitcoin eine Verbreitung gefunden hat, und natürlich hängt die Nutzbarkeit des Bitcoins davon ab, ob er Verbreitung gefunden hat. Aber wenn Sie einen Bitcoin kaufen, dann ist das ja eher so, wie wenn Sie bei Facebook sich angemeldet haben. Das ist ja nicht so, wie wenn Sie eine Facebook-Aktie gekauft haben. Das ist ja eine Sache, die durcheinander gebracht wird. Mhm. Also natürlich entsteht der Nutzen des Bitcoin allenfalls dadurch, dass wir damit eben zum Beispiel als Geld einsetzen können. Und das ist ja genau die Idee dahinter. In dem Maß, indem sich die ganze Geschichte als Geld etabliert, man es also eintauschen kann gegen andere Güter, und zwar wegen des Netzwerkeffekts, in dem einen Augenblick können wir auch sagen, okay, prima, jetzt brauchen wir ihn hier nicht an jemand anders weiter zu verkaufen als Investor, sondern jetzt können wir ihn weiterverkaufen an jemand anders gegen einen realen Wert. Ja? Also was real ist. Real heißt immer echte Güter, die einen Nutzen haben. Ja? Das ist ein Unterschied. Und das ist in der Tat bei allen also Assets, wir sind ungenau in unserer Sprache, ja, wir nennen das andere auch Assets, also geldartigen Assets, müsste man vielleicht sagen, ja. Das ist ja auch so, dass wir sie eintauschen können gegen reale Güter. Das ist ja gerade die Eigenschaft davon. Ja? Also sei das jetzt, weiß ich, unser viel berühmtes Fiat-Geld oder meinetwegen auch Gold oder so etwas, ja, ist ja die Idee, wir können es zum gewissen Grad eintauschen. Und diese Eintauschfähigkeit gegen reale Dinge, die ist unterliegt tatsächlich dem Netzwerkeffekt, das ist vollkommen richtig. Und damit hängt ab, oder davon hängt ab, ob dieses Netzwerk die Geldfunktion an diesen Bitcoin beispielsweise weitergeben kann. Das ist die ganze Frage dahinter. Und es hängt davon ab, wie stark diese Geldfunktion dort mit reinwandert. Und es gibt dort ganz interessante Aspekte. Also ein Kapitel in meinem Buch, da gehe ich ja auch der Sache nach, wie ist das eigentlich, wenn es über Generationen hinweg geht. Wir sprechen ja gerne bei der Rente über den Generationenvertrag. Und da zeigt sich, dass solche Generationenverträge, die einfach top-down gemacht werden, wo ja die Leute nicht unterschrieben haben, dass sie sich dran halten werden, ne? Dass das welche sind, bei denen früher oder später sich die zukünftigen Generationen einfach nicht mehr dran halten. Dass die einfach sagen, naja, das ist ja prima, dass ihr einen Vertrag zu unseren Lasten gemacht habt, aber wir erfüllen das eben einfach nicht mehr. Ja, das ist doch vollkommen klar. Dagegen ist es erstaunlicherweise so, dass bei Gold beispielsweise dort offenbar akzeptiert wird, dass jemand anders eine Vorleistung erbracht hat, um an dieses Gold dranzukommen. Und man dann sagt, okay, die Vorleistung, die erbracht worden ist, die nehmen wir jetzt als einen realen Wertmaßstab, also inflationsbereinigt, automatisch inflationsbereinigt, dann nehmen wir als einen realen Wertmaßstab und akzeptieren den auch über Generationen hinweg. Das ist für meine Begriffe erstaunlich, dass das so ist. Also ich nenne das manchmal eine stationäre spekulative Blase, ja. Ist natürlich ein komischer Name und ein bisschen Widerspruch in sich. Aber das ist schon so ein bisschen die Idee, die dahinter steht, dass immer gleich viele Leute in dieses System reinkommen, wie auf der anderen Seite rausgehen. Also sozusagen genau gleich viele Leute wollen cashen, ja, wie rein investieren wollen. Und das scheint eine Situation zu sein, bei der sich bestimmte Infrastrukturen besser eignen als andere. Ja, also wenn wir das mit Reis machen würden beispielsweise, das wäre nicht dauerhaft lagerfähig genug oder solche Sachen. Ja. Und es gibt offenbar bestimmte Güter, die eine Kombination von Eigenschaften, Haltbarkeit, Teilbarkeit, Stock-to-Flow-Ratio, solche Sachen, dass die also solche Eigenschaften aufweisen, die sie dafür begünstigen, diese langfristige Wertspeicherung zu übernehmen. Ja, ganz erstaunliche Sache, das hat zum gewissen Grad auch immer was mit Konvention zu tun. Es hat natürlich was mit Netzwerkeffekten zu tun, aber man muss diese Dinge sehr klar auseinanderklabüstern. Ja, man muss sich sehr klar machen, auf welcher logischen Ebene man sich gerade befindet, und es ist eben nicht das gleiche wie bei einer Facebook-Aktie. Also das ist ja auch eine Sache. In der Bitcoin-Community wird immer wieder von dem Netzwerkeffekt gesprochen. Das ist ja vollkommen richtig. Und ohne Netzwerkeffekt können wir den Bitcoin sowieso komplett vergessen. Ja, also natürlich ist es ein wichtiger Aspekt. Aber er ist eben auf eine andere Art wichtig, als die meisten in dem Augenblick glauben. Ja, die tun so, als wäre das eine Facebook-Aktie. Aber das ist es eben nicht, sondern ist auf eine andere Weise wichtig. Mhm.
Die schwerste und einfachste aller Fragen zugleich: Was ist denn der Bitcoin aus Ihrer Sicht wert? Jetzt steht er bei rund gut $50,000. Kann man ansatzweise sagen, ist das jetzt viel zu teuer, ist das viel zu billig? Lässt sich ansatzweise ein fairer Wert für Bitcoin definieren für Sie?
Also, Sie waren hier ein bisschen sloppy in der Formulierung. Wir in der Finanzbranche haben uns ja angewöhnt, dass wir sagen, einen Marktpreis nehmen wir als einen Proxy, als eine Hilfsgröße für den Wert. Aber eigentlich ist uns natürlich bewusst, dass Wert und Preis und Wert und Marktpreis zwei unterschiedliche Dinge sind. Also eigentlich ist es so, dass es einen Wert gibt, der steckt sozusagen in diesem Gut drin. Ja? Intrinsischer Wert wird es manchmal genannt, ja? Was übrigens Bitcoiner wahnsinnig provoziert, dass man überhaupt davon sprechen könnte, dass es etwas gibt. Aber natürlich gibt es aus irgendwelchen abgeleiteten Größen Werte, die da drin stecken. Es ist nur nicht die Energie. Ja? Und zum anderen gibt es eben den Preis. Und bei vielen Gütern oder insbesondere bei Investitionsgütern, da ist es so, dass wir eigentlich auf den reinen Preis gucken. Also wenn wir beispielsweise sagen, wie viel ist denn eine Facebook-Aktie wert, dann gucken wir nicht mehr drauf, dass wir uns den Cashflow ansehen, den die Firma selber generiert damit oder so etwas, sondern gucken wir einfach auf den Marktpreis und sagen, die werden das schon gut gemacht haben, die werden schon alle analysiert haben. Und deshalb ist der Preis auch genau das, was hier als innerer Wert drinsteckt. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, wir können das beim Bitcoin so nicht machen. Da ist nicht ein Cashflow, dranhängt. Also das heißt, wir kommen mit diesen normalen Bewertungsmethoden nicht weiter. Also das ist ja auch die Idee bei meinem Buch. Ich habe mir einen ganzen Teil dieses Buches, kann mich nur verschiedene Bewertungsmethoden angesehen, die man so aus der klassischen Asset-Bewertung heraus kennt. Ja, dass man vielleicht sagt, ne, vielleicht ist es ja aber auch eher eine Option als eine Aktie oder sowas. Ja. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Solange Sie in diesem Bezugssystem bleiben, ist der Wert davon exakt gleich null. Und jetzt müssen wir uns fragen, okay, prima, wodurch kommt jetzt also ein positiver Preis? Ich betone, ja, Preis, nicht Wert. Ja? Wie kommt der überhaupt zustande? Mhm. Da müssen wir sehen, naja, offenbar durch die Erwartung, dass man damit etwas machen kann, was man mit bisherigen auch Investitionen nicht tun konnte. Ja? Also wir können damit irgendetwas in der Zukunft machen. Vielleicht wird es zu einem privaten Weltgeld, kann ja sein. Vielleicht wird es auch zu einem staatlichen Weltgeld. Und es ist klar, wenn das der Fall wäre, dann könnte man dafür natürlich unglaublich viele Güter auf einmal kaufen. Das heißt also, gemessen in unserer bisherigen Währung wäre es unermesslich viel wert. Jetzt gucken Sie sich den Zustand an. Sie haben also einen Zustand, bei dem das Ding also nach heutigen Verhältnissen unfassbar viel wert ist. Dann sprechen wir aber nicht von sowas wie 1 Million pro Bitcoin oder sowas, sondern sprechen wir von 1 Milliarde pro Bitcoin. Ja, ich schieße das mal in die Luft, aber das ist im Augenblick, naja, es sind ja auch nur ein paar Zehnerpotenzen mehr, das dürfen wir nicht vergessen. Der Bitcoin hat ja eine Reise von 6 Zehnerpotenzen hinter sich. Warum soll er nicht nochmal 3 machen? Also ist theoretisch überhaupt kein Problem. Ja, und zwar genau dann, wenn es eben diese Funktion des Weltgeldes auf einmal übernimmt. Und jetzt haben wir aber diese verrückte Situation, dass wir die Wahrscheinlichkeit dafür zuordnen müssen, mit der das passiert. Ja, also mit welcher Wahrscheinlichkeit können wir davon ausgehen, dass diese Funktion jemals in den Bitcoin reinwandert, er die übernimmt? Und diese Wahrscheinlichkeitsbewertung, die sagt am Ende, welchen Preis wir heute diesem Bitcoin sinnvollerweise zuordnen können. Und Sie merken schon, darüber lässt sich keine seriöse Aussage machen. Also wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und würde sagen würde, naja, es gibt 1000 tolle Berechnungen, ja, wüsteste Formeln an die Tafel schreibe und am Ende sage, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist so und so groß, dann ist das natürlich reine Kaffeesatzleserei. Wir wissen nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Bei solchen Systemen ist es so, dass die sehr stark zu solchen Login-Effekten neigen. Ja, das heißt, die rasten bei dem einen oder bei dem anderen Zustand ein. Und so ist das bei Bitcoin natürlich auch. Und es kann uns passieren, dass er einrastet bei, keine Ahnung, 1 Milliarde Euro, Dollar oder sonst was, ja, pro Bitcoin. Vielleicht auch mehr. Ja? Natürlich kann das passieren. Aber wie wahrscheinlich ist das? Und dafür kommt es eben darauf an, in welche Richtung kippt so ein System und wo stabilisiert es sich. Ich halte es für das wahrscheinlichste Szenario, dass der Bitcoin dauerhaft existieren wird, also zumindest so gemessen an der Lebenszeit eines Menschen dauerhaft. Ja? Keine Ahnung, ob es jetzt 1000 Jahren noch gilt. Ja? Aber so für die Lebenszeit betrachtet, glaube ich schon, dass es dauerhaft bestehen bleibt. Es wird irgendeinen Steady State geben, wie das immer so schön heißt, also einen stabilen Zustand, bei dem sich das Ganze stabilisiert und bei dem es dann ähnlich wie Gold eigentlich mehr oder weniger konstant bleibt. Ja, wir haben eine relativ konstante Bewertung für Gold, wenn wir das Ganze in realen Größen messen. Wenn wir es natürlich in monetären Größen messen, ja, nominalen Größen, dann wächst der Preis natürlich die ganze Zeit, aber das ist ja überwiegend Inflation. So, und das ist wahrscheinlich der Zustand, den der Bitcoin auch irgendwo einnehmen wird. Bei welcher Zehnerpotenz, kann ich Ihnen nicht sagen. Ob wir jetzt 2 Zehnerpotenzen drüber liegen, ja schon jetzt oder drunter, keine Ahnung. Zumal, und das muss man ja auch wissen, diese Wahrscheinlichkeit mit eingeht. Und wir sprechen ja hier nicht von Kleinigkeiten, ja, sondern wir haben hier Zustände, da können Sie eventuell ganz kleine Wahrscheinlichkeiten haben oder ganz große. Wir haben damit ja auch keinerlei Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also es ist nicht so, dass wir einfach in die Vergangenheit gucken können und uns sagen können, naja, das hat es schon häufiger mal gegeben und dann können wir ungefähr abschätzen, was hier passiert. Nein, das haben wir nicht. Das heißt, wir können hier nur mit rein theoretischen Überlegungen arbeiten. Und infolgedessen halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass wir hier wirklich vernünftige, auch nur Größenordnungen, theoretisch herleiten können. Das heißt natürlich auch, dass die ganzen Sachen, die man findet, also ich finde ja ganz viele Leute, die immer versuchen, das klarzumachen, ja, die sagen können, ja, in diesem Jahr wird auf jeden Fall eine Folgegrenze unter- oder überschritten oder weiß der Teufel was. Das ist natürlich nett, wenn sie irgendeine Sache publizieren wollen, aber inhaltlich ist es für meine Begriffe in keinster Weise seriös zu rechtfertigen. Sie können vielleicht für kurze Zeiten gewisse Abschätzungen vornehmen. Also beispielsweise immer dann, wenn es schwieriger wird, neue Bitcoin in Umlauf zu bringen. Dann hat sich der Markt daran gewöhnt, mit welcher Geschwindigkeit Bitcoin reinträufelt in den Markt. Und dann wird das auf einmal weniger. Und selbst wenn man das intellektuell durchschaut hat, reagiert ein insgesamt unerfahrener Markt, und das haben wir hier noch, reagiert dann nicht genau richtig darauf. Das heißt, sie sind dann in gewisser Weise doch plötzlich wieder überrascht und sagen, hoppla, jetzt kommen ja weniger Bitcoin in Umlauf. Das merkt ihr aber an den Preisen, die sich dann bilden. Ja? Oder wenn man beispielsweise Sachen versucht abzuschätzen, dass man sagt, naja, wie viele neue Bitcoin-User werden denn jetzt in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel mit dazukommen? Wie viel Potenzial haben wir dann noch? Wie viel auf der Welt könnten das noch kaufen wollen und haben es noch nicht gekauft? Solche Sachen. Damit kann man schon, glaube ich, so ein paar kurzfristige Abschätzungen herleiten, indem man sagt, es geht eher hoch oder es geht eher runter. Es gibt ja auch teilweise relativ stabile Strukturen, die in der Vergangenheit entstanden sind. Vielleicht setzen die sich ja auch eine gewisse Zeit lang fort. Also ich will gar nicht mal sagen, dass man überhaupt keine Prognosen über die Zukunft abgeben kann, aber eine Prognose darüber, wo der Preis langfristig sich stabilisiert, das halte ich für Stand heute für praktisch unmöglich.
Wie ist denn die Entwicklung einzuschätzen? Wir haben ja jetzt die Spot-ETFs gesehen, also Larry Fink, BlackRock, die sprechen sich mittlerweile auch für Bitcoin aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das Eigeninteresse? Sie haben das sehr schön am Anfang Ihres Buches beschrieben, wie schon sehr viel Schrott verpackt wurde von Wall Street und Co. Also wir kennen ja den Klassiker mit den Schrottimmobilien beziehungsweise mit den Ramschkrediten. Also da ist ja schon viel passiert. Da ist jetzt auch die Frage, glaubt man wirklich an Bitcoin oder merkt man einfach, damit können wir sehr viel Geld verdienen? Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall, man muss ja zugeben oder kann zugeben, dass der Bitcoin im Mainstream sich schon ordentlich nach oben gearbeitet hat. Trump kokettiert damit. Also man merkt auch, es gibt schon Politiker, die jetzt pro Bitcoin sind. Wie schätzen Sie denn diese Entwicklung ein? Denn wenn der Bitcoin irgendwann mal wirklich eine Gefahr werden würde für Fiat-Geld, würden sich die Staaten das bieten lassen? Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder? Dass man dieses Monopol aus der Hand gibt. Das Geldmonopol sozusagen.
Ja, freiwillig kann man sich das natürlich nicht besonders gut vorstellen. Aber das ist, glaube ich, auch kein Zustand, der so ganz freiwillig eingenommen wird. Also wir müssen uns vorstellen, es gibt schon Situationen, in denen auch ein bestehendes Geldsystem zusammenbrechen kann. Unter verschiedensten Bedingungen. Und dann ist ja so, dass man sich umsieht, was steht denn da als Alternative bereit? Ja, kann man die unterschiedlichsten Sachen machen. Also die Konstruktion mit der D-Mark beispielsweise war ja keine so ganz schlechte. Ja, und das ist reine Fiat-Geldkonstruktion. Ja, das muss uns ja auch klar sein. Also es war offenbar keine so ganz schlechte Idee, das so zu machen. Ich glaube, dass so ein solcher Stunt wie damals heute nicht nochmal möglich wäre. Ja, also das war damals eine Sondersituation, auch durch eine bestimmte Politikergeneration und so, die sehr, sag mal, sehr selbstständig gedacht haben, sich auch versucht haben, gegen anderen, namentlich gegen die USA durchzusetzen. Die haben sowas ermöglicht. Ich glaube, sowas ginge heute nicht mehr. Das heißt also, um dann die Leute zu überzeugen, dass es doch eine stabile Währung gibt, reicht es wahrscheinlich nicht, dass man eine Zentralbank rekapitalisiert, würde ich mal so vermuten, sondern die Leute würden dann wahrscheinlich eher sagen, wir wollen gerne was Handfestes haben. Und da guckt natürlich jeder erstmal auf Gold. Nun ist ein bisschen blöd, dass das meiste Gold in Russland und China ist. Das ist schlecht. Also deshalb ist das vielleicht nicht, sagen wir mal, die idealste, wenn man das steigern kann, Voraussetzung dafür, dass das wieder Basisgeld wird. Dann kann es schon sein, hypothetisch, dass jemand sagt, na, gucken wir uns doch mal nach Alternativen um. Und dann sagt einer, ist ja ein Ding, da gibt's ja den Bitcoin, vielleicht können wir damit das ja besser machen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass der Bitcoin als einzelne 100% Währung, als Vollgeld, sich verbreiten wird. Glaube ich nicht, dass das passieren wird, aus den verschiedensten Gründen her. Aber als Geldbasis kann ich mir das sehr wohl vorstellen und dann baut man oben drüber halt wieder irgendein Geldsystem auf, ja, mit Geldsurrogaten, wie das früher genannt wurde, und so weiter, ja. Also das ist durchaus ein Szenario, was kommen kann. Sowas ist normalerweise nicht freiwillig. Das kommt einfach daher, dass man keine andere Chance hat, als das zu machen, einfach damit die Leute jemals wieder bereit sind, das zu akzeptieren, das Geld. Also das ist durchaus ein Szenario, was eintreten kann. Es kann auch sein, dass es einfach sich etabliert als eine weltweite Nebenwährung, die aber nicht die Hauptwährung ist. Also bei Gold ist es ja auch so, ja, das wird ja akzeptiert als ein Wertspeicher. Es ist aber nirgendwo so echte Hauptwährung. Ja, das ist nicht so. Wir können auch kaum mal in, weiß ich, einen zum gebrauchbaren Händler gehen und dem ein Goldstück in die Hand drücken. Ja, das klappt ja auch nicht. Also es ist nicht so echt eine Währung geworden, aber es hat bestimmte Eigenschaften davon, die es letztlich als so einen parallelen Wertspeicher etabliert haben. Und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja, dass es solche Funktionen übernimmt. Also gibt es schon unterschiedliche Szenarien, die eintreten können.
Und die Chancen stehen ja nicht schlecht, oder? Das muss man ja mal sagen. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, diese These, man merkt jetzt, dass die Leute das Vertrauen komplett verloren haben ins Geldsystem. Aber man sieht es ja an Gold und die Leute lesen natürlich auch die Schlagzeilen und schauen auf die Zahlen. Zum Beispiel, dass die USA alle 100 Tage 1 Billion mehr Schulden anhäufen. Also stehen da die Chancen nicht gut? Auch gilt natürlich auch für Gold. Sagen wir mal Gold und Bitcoin als digitales Gold. Das könnte schon sehr viele Leute anziehen, oder? In den kommenden Jahren.
Ja, das kann passieren. Also es wird sehr häufig wird hier Bitcoin mit Nicht-Schulden machen in einen Topf geworfen. Und das stimmt natürlich zum gewissen Grad, weil man durch diese Deflationseigenschaften des Bitcoin wesentlich schwere Schulden machen kann. Ich weiß aber nicht, ob den Leuten klar ist, auf wie viel sie insgesamt damit verzichten. Also, dass Schulden in einer Wirtschaft existieren, das ist ja erstmal überhaupt gar nichts Böses. Das wird häufig wird das dargestellt als der schlimmste Untergang und so weiter. Ja, aber das ist ja Quatsch. Also Schulden per se sind überhaupt nicht das Problem. Eigentlich ist, glaube ich, was bei den meisten Leuten auf dem Radar ist, sind die Staatsschulden. Und da hat man das Gefühl, der Bitcoin könnte diese Staatsschulden stärker begrenzen, weil es eben nicht so ohne weiteres möglich ist, hier immer weiter sich zu verschulden, ohne dass die Konsequenzen davon sichtbar werden. Und ja, das kann passieren, aber das eben ist auch genau das Manko davon, dass man dann eben beispielsweise eine kurzfristige Pufferfunktion nicht mehr übernehmen kann, dass wir insgesamt stärkere Schwankungen haben werden. Wenn sich beispielsweise mal die Inflationsraten in der ersten Hälfte der 1800er ansehen, also von 1800 bis 1850 in England, wo gerade die industrielle Revolution gestartet ist, wenn Sie feststellen, die Inflationsraten sind dort zwar im Schnitt ungefähr bei minus 1, also leichte Deflation, aber das geht hoch und runter wie wild. Und eine schwankende Inflation, die mal positiv ist, mal negativ, also mal eine Deflation umschlägt und so weiter, die ist eine viel größere Katastrophe für die Wirtschaft als eine dauernde positive Inflation von zum Beispiel 2%. Das ist auch ein Punkt, der in der Community immer wieder angezweifelt wird und gesagt wird, aber es ist doch Raub und weiß ich was, ja. Aber es ist Quatsch. Das ist natürlich kein Raub, weil jeder, der sein Geld langfristig parken möchte, ist natürlich in einem Asset macht, was das mit antizipiert. Also die antizipierten, die erwarteten Inflationsgrößen gehen dort natürlich mit ein in den Zins und die sind in unserem Zins auch ganz normal drin. Das ist der Fischer-Effekt, ein ganz alter Effekt, der ist Anfang letzten Jahrhunderts, ist der beschrieben worden. Ja, natürlich ist das da mit drin und natürlich wird man genau kompensiert für die erwartete Inflation. Es ist nicht eine konstante Inflation, also eine einstellige konstante Inflation, die ist überhaupt nicht das Problem. Schwankungen der Inflation, die sind ein großes Problem. Denn wenn Sie jetzt einen Kredit aufnehmen, wissen Sie nie, ob Sie im nächsten Jahr plötzlich Realzinsen von 5% zahlen oder von minus 5% als was zurückkriegen von der anderen Seite. Und das ist doch kein Zustand, der sinnvoll sein kann. Ja? Also das heißt, man macht sich hier teilweise, glaube ich, auch was vor. Man stellt sich eine tolle Welt vor, die aber in der Realität nicht so ausfallen wird, wie es dort aussieht. Und ich verstehe ja dieses Motiv. Also ich verstehe ja vollkommen, dass man sagt, wir wollen aber die Staaten daran hindern, immer mehr idiotische Schulden zu machen und sich dafür Wählerstimmen zu kaufen. Das ist es ja. Sie machen nicht so, dass sie das investieren. Sie kaufen sich ja Wählerstimmen dafür. Und das ist natürlich etwas, da ist es gut, wenn man Maßnahmen ergreifen kann, die das verhindern. Wir müssen uns jetzt nur fragen, wie teuer sind denn diese Maßnahmen? Also was sind die negativen Aspekte dieser Maßnahmen? Das muss man abwägen.
Wie würde denn diese Bitcoin-Welt aussehen? Denn es wird ja gerne dann angenommen, wir haben eben diese begrenzte Menge, wir haben eine Deflation und es wird ja dann gerne behauptet, wir würden dann immer reicher werden. Weil Gegenteil von Inflation, wir werden sozusagen enteignet. Sie haben es ja gerade schon angedeutet bzw. angerissen und erklärt. Wie würde das denn aussehen? Und Sie haben ja am Anfang des Interviews auch gesagt, dass das dann Probleme geben würde. Sie haben ja schon angedeutet, es wäre sinnvoller aus Ihrer Sicht, wenn ein bisschen Bitcoins sozusagen dann noch weiter reinlaufen würden in das System. Was würde das denn anrichten oder wie würde das aussehen? So eine begrenzte Welt mit nur 21 Millionen Bitcoin. Es kann keine Schulden mehr in dem Sinn geben. Also es wird da natürlich auch Schulden geben, aber halt in einem begrenzten System. Wie würde das aussehen aus Ihrer Sicht?
Naja, das ist im Grunde genommen ein Gebiet für sehr umfangreiche Forschung. Ja, also wir müssen uns einfach klar darüber sein, dass wir das nicht genau genug wissen. Wir haben ein bisschen Erfahrung mit einer Goldwährung, aber die ist ja größtenteils vor der industriellen Revolution, also als die Wirtschaft mehr oder weniger stationär war, ja, sind nicht viele Leute dazu gekommen, es ist nicht viel an Produktivität dazu gekommen, es ist nicht viel Gold dazu gekommen. Klar, in einer solchen Welt ist natürlich alles locker flockig. Ja. Wie funktioniert denn das eigentlich in einer Welt, die plötzlich dynamisch ist, bei der jede Menge Leute dazukommen oder wahrscheinlich ab Mitte diesen Jahrhunderts jede Menge Leute auch wieder verschwinden werden? Wie ist denn das damit eigentlich? Ja? Das sind all solche Dinge, da muss man verdammt lange drüber nachdenken und das kriegt man nicht einfach mal hin, indem man sich sagt, naja, das wird schon alles gut gehen. Ja? Und jetzt mal zu der nächsten Sache, wenn wir wirklich eine ganz starre Geldmenge hätten, also wir können sie durch nichts variieren, das wäre die Megakatastrophe, weil immer dann, wenn Handelsaktivitäten plötzlich losgehen wollten, würden die Leute auf einmal daran gehindert, einfach weil keine liquiden Mittel da sind. Sie können einfach nicht handeln, weil ihnen die reinen Tauschmittel fehlen. Und bei Fiat-Geld ist das so, dass in dem einen Augenblick das Geld entsteht für die Handelsaktivitäten und kaum sind die vorbei, ist es auch wieder verschwunden. Das heißt, das bleibt völlig, also die Preise bleiben davon völlig unverändert. Ja? Oder meinetwegen eben diese konstante Inflation von plus 2%. Was häufig die für meine Begriffe fehlerhafte Idee dahinter ist, die ist, dass man sparen kann und das ist in der Bitcoin-Welt was anderes als investieren. Also das ist nicht so, wie man das aus der Wirtschaftswelt kennt, dass man weiß, sparen ist immer die Kehrseite derselben Medaille des Investierens, sondern nein, die sagen, das eine ist letztlich der Zins, wenn man es genau betrachtet, ist ein risikoloses Sparen und investieren ist immer ein risikobehaftetes Sparen. Und die sagen, das ist ganz böse, dass es auch risikobehaftetes Sparen gibt. Aber das ist natürlich Quatsch. Denn die Zukunft ist immer ungewiss. Und wodurch kommt denn überhaupt ein neuer Wert? Na, dadurch, dass sich irgendwer etwas traut, dass irgendwer ein Risiko eingeht und sagt, ich produziere jetzt mal irgendwas oder ich entwickle was Neues und weiß am Anfang aber noch nicht so viel, ich damit verdienen werde. Und in unserem jetzigen System ist das so, dass den Leuten tatsächlich Geld in die Hand gedrückt wird, Mittel in die Hand gedrückt werden, gesagt wird, hier, pass mal auf, ich übernehme Teil dieses Risikos mit, probier das einfach mal aus. Und diese Vorstellung, man könnte einfach so ein paar Bitcoin im Garten vergraben, das ist ja die Anlehnung an das Gold, und danach würde das Zeug immer mehr wert, dadurch, dass mehr Güter entstehen. Das ist ja Quatsch, denn die Güter würden in dem Fall ja nicht entstehen. Die würden deshalb nicht entstehen.
Aber man könnte ja untereinander die Bitcoin verleihen, oder? Man könnte ja, wenn ich jetzt, sag mal, theoretisch, ich habe einen Bitcoin, dann könnte ich ja sagen, Sie wollen jetzt ein neues Unternehmen gründen, dann könnte ich Ihnen ja sozusagen auch von dem einen Bitcoin, kriegen Sie 0,1 und dann leihe ich Ihnen das zu einem gewissen Zins und dann können Sie Ihr Unternehmen gründen. Das würde ja schon auch gehen, oder? Aber es wäre halt in einem limitierten System sozusagen.
Langsam. Also rein theoretisch könnte das gehen, solange die Inflation ungefähr null ist. Was machen wir eigentlich okay. bei einer Deflation? 10% Deflation. Wer würde denn dann schön wem anders das Geld verleihen, wenn er auf die Art und Weise durch das Verleihen weniger zurückkriegen würde, als er hingibt? Würde doch kein Mensch machen, ist doch Quatsch. Das heißt, das ist ein guter Punkt, ja. diese irrige Vorstellung, dass man in einem Deflationsvollgeld immer noch normale Kreditaktivitäten hätte. Die hätten wir dann eben nicht mehr. Also wir könnten dann nicht mehr leihen. So, und dieses Leihen, die Idee dahinter ist ja, dass wir risikobefreit, also nur für die Zeit bezahlt werden und nicht für das Risiko. Wir könnten uns natürlich unternehmerisch beteiligen an einer solchen Sache. Aber das ist ja genau die Idee, die gerade nicht gelten soll. Es soll ja gerade keine unternehmerische, also risikobehaftete Beteiligung sein. Das ist ja die komische, auch so eine dieser merkwürdigen Schizophrenien, die dort im Raum herumschwirren. Ja, dass man sagt, ja, ich will zwar den Ertrag des Sparens haben, aber ich will keinerlei Risiko übernehmen, der mit der Investition zusammenhängt, die man aber braucht, damit das Sparen überhaupt jemals zum Rückfluss führen kann. Also das ist auch eine Sache, die meisten Leute komplett übersehen, dass man nicht einfach sparen kann, ohne dass jemand anders die Werte erzeugt, die man anschließend damit haben möchte. Also wenn wir einfach nur Gold vergraben und niemand erzeugt mehr Kartoffeln, werden wir auch keine Kartoffeln mehr für unser Gold kriegen können. Ja, das heißt also, es muss ein System geben, in dem jemand anders investiert, real investiert, und zwar mit positivem Cashflow. Ja, also nicht so irgend so ein Zeug, wo dann kein Cashflow kommt, sondern nein. Das muss etwas sein, wo ein Cashflow kommt, wo wir wirklich einen inneren Wert zuweisen können, weil nämlich irgendwo etwas Reales entsteht. Und das muss damit initiiert werden. Und das müssen wir dafür bekommen. Und wir können nicht sparen, ohne dass irgendwer investiert, und zwar in gleicher Höhe. Ja, wenn das nicht gemacht wird, geht es am Ende nicht auf. Und das ist ebenfalls eine von diesen Sachen, die man aus den Wirtschaftswissenschaften natürlich kennt, die aber einfach rüberwandern muss und die man auch als Bitcoiner verstehen muss. Das geht nicht anders. Und ich sage ja nicht, dass es mit Bitcoin unmöglich sei. Das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, diese einfache Idee, man lehnt sich zurück und hat einen sicheren Ertrag, die ist einfach Quatsch.
Also diese perfekte Bitcoin-Welt, dieses, ich sage jetzt mal, wir haben die begrenzte Geldmenge, wir haben stetige Deflation und wir werden alle reicher, also die kann nicht funktionieren, oder? Da können wir es kurz machen, aus Ihrer Sicht.
Nein, das ist mir auch schon wieder zu stark verkürzt. Die Frage ist, wozu sind Sie eigentlich berechtigt bei einem solchen Vollgeld? Und ich möchte jetzt nicht auf das zu sprechen kommen, wofür ich ja auch immer wieder angegriffen werde, dass ich überhaupt jemals diese Sache in Umlauf gebracht habe, nämlich Digni-Geld. Ich muss an dieser einen Stelle aber trotzdem mal sagen, ich habe dort die Idee vertreten, dass ich gesagt habe, wir können zwischen bei den verschiedenen Geldkonstruktionen, die es gibt, können wir sagen, es gibt Kreditgeld, das ist das, was unser Fiat-Geld im Augenblick ist. Es gibt Knappheitsgeld, das ist das, was dieser Bitcoin ist. Und es gibt eben Eigenkapitalgeld. Mhm. Das bedeutet also ein Geld, was auf Biegen und Brechen an Produktivkapital gekoppelt ist und damit inhärent risikobehaftet ist. Aber indem es dieses Risiko zum Wertmaßstab macht, macht es das Produktivkapital zum Wertmaßstab einer Wirtschaft. Das ist ein rein theoretisches Konstrukt. Ich will da keinem irgendwelche Coins verkaufen oder sonst etwas. Ich möchte einfach nur, dass den Leuten klar ist, dass es unter den verschiedenen Geldkonstruktionen eben auch noch weitere gibt, an die im Augenblick praktisch nicht gedacht worden ist. So, und das ist eine Sache, die ich für sehr wichtig halte. Dass in dem Augenblick, wo wir uns mit unserem Geld am Kapitalstock beteiligen, das etwas anderes ist, als dass wir einfach ein Knappheitsgeld haben, was darauf vertraut, dass schon irgendwer anders einen Kapitalstock erzeugen wird. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Mhm. Das eine besser funktioniert als das andere, das sei alles mal dahingestellt. Ja? Aber erstmal ist es ja wichtig, immer aus theoretischer Sicht überhaupt zu sehen, was gibt es denn überhaupt. Ja, das kennen wir ja oft, ja, dass theoretisch erst etwas beschrieben wird, was dann erst viel später in der Praxis irgendwo entdeckt oder umgesetzt worden ist. Und solche Dinge müssen Sie eben ganz einfach im Kopf halten. Einfach so zu tun, als wäre der Bitcoin automatisch verbunden mit dem, was an realen Gütern in einer Volkswirtschaft ist, das halte ich für blauäugig. Aber, und auch hier muss ich zu bedenken geben, wenn das so wäre, wäre das genau der Fall, den ich immer als Gelduntergang bezeichne. Also ja, natürlich, wenn es am Ende das einzige Geld wäre, dann hätten wir damit Zugriff auf alle realen Werte einer Volkswirtschaft. Ja, super, genau. Ja, also das heißt, es ist ein Szenario, was durchaus denkmöglich ist. Ja, wir müssen eben nur verstehen, dass es diese Zwischenstufe braucht. Dass es die Stufe braucht, monetisiert zu werden, also zu Geld zu werden, damit es diese Funktion übernehmen kann. In anderen Fällen, solange es beispielsweise eben nicht diese Geldfunktion übernommen hat, kriegt man diese Güter nicht. Und ob man auf die Art und Weise am Ende in der Volkswirtschaft insgesamt mehr Güter zu verteilen hat als in einer anderen Konstruktion, das müssen wir uns erstmal genauer angucken. Aber dazu will ich gar nicht endgültig Stellung nehmen. Da will ich einfach nur ein paar Gedanken zu äußern. Und das muss wirklich erforscht werden. Ja, man kann solche Dinge erforschen. Ich meine, wir sprechen hier von Staatswissenschaften. Ja? Staaten und Volkswirtschaften sind extrem komplizierte Gebilde, sind wahnsinnig groß, ja, komplex, mit ganz vielen einzelnen Anreizen und so weiter. Wir haben auch kein Sinnesorgan dafür. Das heißt also, wir können das nur theoretisch durchdringen. Das ist wie Astrophysik. Und das muss man verstehen, dass das so ist. Und da muss man sich darauf einlassen, dass man hier eben theoretisch Dinge durchdringen muss, die man auf eine andere Weise nicht fassen kann.
Zwei Fragen hätte ich noch. Die erste: Was ist aus Ihrer Sicht das größte Risiko für Bitcoin, wo Sie sagen, das könnte schiefgehen? Es gibt ja viele Sachen vom Verbot bis zu einer möglichen neuen Konkurrenz. Da sagen ja viele Bitcoin-Maxis auch, ist quasi unmöglich und unwahrscheinlich bis unmöglich. Sehen Sie da ein Risiko oder ganz was anderes? Was ist für Sie das größte Risiko?
Naja, man soll nie sagen, ja. Also natürlich, der Netzwerkeffekt schützt den Bitcoin erstmal relativ stark und ich halte es für sehr schwierig, jetzt einfach ein Konkurrenzmodell in Umlauf zu bringen. Ja, aber es gibt natürlich schon Szenarien, in denen das geht. Also stellen Sie sich vor, die ganzen Staaten der Welt rotten sich zusammen und sagen, wir wollen jetzt aber gerne so ein Ding machen, wir wollen nicht den Bitcoin nehmen, aber wir wollen die Bitcoin-Idee nehmen und die machen plötzlich so eine Art staatliche Bitcoin-Konkurrenz. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas plötzlich eine Gefahr dafür darstellt. Ja? Nehmen wir ihn mal so, wie er im Augenblick ist. Eine latente Gefahr ist immer, dass man auf der technischen Ebene irgendetwas übersehen hat oder es eine neue Entwicklung gibt, die auf einmal das bisherige Konzept konterkariert. Das ist latent vorhanden. Und das liegt auch daran, dass er einfach jung ist. Also viele stellen sich im Augenblick hin und sagen, das ist auch völlig ausgeschlossen und die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Naja, schön und gut. Wir haben wenig Erfahrung damit. Wir haben auch nicht mal im Bereich von mehreren Jahrzehnten Erfahrung. Ja, also weiß ich, bringt ja immer gerne in so Größenordnungen. Ja. Also wir haben noch nicht mal zwischen 10 hoch 1 und 10 hoch 2 Erfahrung, nur so ganz am unteren Rand davon. Das heißt, dass hier irgendetwas passieren kann, ist immer noch verhältnismäßig wahrscheinlich als latente Gefahr. Ja, das kann eine Sache sein, dass also hier was einfach eine neue Entwicklung kommt, die das konterkariert. Natürlich, dass es so ein sozusagen globales Konkurrenzmodell gibt, wobei das wird wahrscheinlich eher der Fall sein, wenn mehrere Staaten sich zusammenrotten und sagen, wir brauchen eine Basiswährung, aber wir haben keine Lust, da jetzt laut was reich zu machen, wir machen lieber was Neues. Ja, das kann passieren. Ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Und dann ist es so, dass für den Fall, dass der Bitcoin nicht die dominierende Währung wird, dann gibt es natürlich immer das Problem, dass Zentralbanken und Regierungen sehr stark dagegen arbeiten können. Und in dem Augenblick, wo man den Übergang zum Fiat-Geld und zu realen Gütern immer weiter erschwert, in dem Augenblick ist es schon etwas, was, sagen wir mal, das Leben so schwer machen kann, dass am Ende keiner mehr so richtig Lust hat, damit zu arbeiten. Und das ist ja natürlich auch zum gewissen Grad einer der Konstruktionsfehler, wenn man so will, von den Bitcoin, dass es eben gleichzeitig vollkommen transparent ist. Also durch diese Pseudonymität, die da ist, kann man, wenn man erstmal weiß, wer jemand ist, kann man mitunter praktisch die gesamte Historie verfolgen, die er jemals also ausgegeben hat. Zwar über eine lange Zeit hinweg. Das ist ja eine ganz andere Form von Transparenz, als man jetzt auch mit normalem bisherigen Geld hat. Das ist natürlich ebenfalls eine Sache, die plötzlich hier gerade für so Strafverfolgungsbehörden oder so etwas von unglaublicher Wichtigkeit sein kann und die möglicherweise einfach auch die, sagen wir, die Akzeptanz für Bitcoin einfach stark verringert. Ja. Also wie gesagt, man kann von außen her mit sehr vielen Tricks draufgehen, so dass dies so stark erschwert wird, der Umgang damit, dass viele es am Ende einfach nicht mehr tun werden. Das ist wahrscheinlich auch kurzfristig die größte Gefahr. Die war ja auch immer so als Damoklesschwert, hing die über dem Bitcoin drüber. Im Augenblick einigermaßen gebannt, aber es gibt ja alle möglichen Parteien, selbst bei uns, die plötzlich wieder hochpoppen und sagen, ah, Bitcoin müssen wir uns doch mal genau angucken und ob da nicht dieses oder jenes Verbot noch wichtig wäre. Also das ist immer latent da. Ne? Also das sind die Dinge, von denen ich hier sprechen würde. Ja? Wie gesagt, für lange Sicht ist wahrscheinlich das Gefährlichste, dass es eben doch irgendein technisches Problem gibt, dass man, sei es durch neue Entwicklungen, sei es durch noch nicht in der Vergangenheit genug durchdacht haben, was dadurch entstehen kann.
Herr Rieck, sehr spannend. Kommen wir zum Fazit. Denn wenn das jetzt ein Bitcoin-Maxi gesehen hat, dann würde er wahrscheinlich sagen, Sie sind gegen Bitcoin. Aber ich nehme Sie jetzt nicht als Bitcoin-Gegner wahr, sondern einfach, ja, Sie denken das einfach alles durch. Wie würden Sie Ihre Haltung zum Bitcoin beschreiben? Und vielleicht ein Fazit, ist er aus Ihrer Sicht ein Investment wert oder was wäre sozusagen Ihr, was ist Ihre Haltung zum Bitcoin? Wie würden Sie das formulieren?
Also ich verstehe auch nicht, warum ich so häufig als Bitcoin-Gegner bezeichnet werde. Ja, das ist, inhaltlich ist das völliger Käse. Und ich scheine wirklich einfach Leute damit zu provozieren, dass ich sage, durchdenkt euren eigenen Gedanken und ihr werdet feststellen, den kann man so nicht aufrechterhalten. Und das ist natürlich nie eine angenehme Erfahrung, ja, das ist mir schon klar, aber da kommen wir nicht drum rum. Und wie ist meine eigene Position dazu? Ich bin da wirklich Agnostiker. Also das Gute ist, dass ich weder emotional noch finanziell investiert bin. Das ist so ein Satz, den ich ja einfach immer wieder gut sagen kann. Ja, es ist mir wurscht, wo sich der Bitcoin hin entwickelt. Ja, es wäre mir überhaupt nicht wurscht, wenn ich es rechtzeitig gekauft hätte und jetzt 1 Million da drin stecken hätte oder mehr. Ja, dann wäre mir das eben nicht mehr egal und dann könnte ich auch nicht so neutral drüber sprechen, so wie ich das jetzt kann. Aber ich kann neutral drüber sprechen. Ich bin dann nicht investiert. Ja. Und also minimal, ja, halt so, dass es mir wirklich völlig egal ist, was dabei passiert. Ja. Und
ich wollte gerade sagen, haben Sie keine Fear of Missing Out, wenn er dann doch auf eine Million oder Milliarde steigt? Also haben Sie sozusagen für den Fall vorgesorgt?
ja, dafür habe ich
genug. Es dann doch
wenn auf eine Milliarde steigt, okay, gut. Mir ist auch egal, ja. also deshalb glaube ich, kann ich hier eben wirklich diese Position des Agnostikers einnehmen. Und das ist ja, glaube ich, auch eine recht wichtige Position in all solchen Fragen. Ja, also Agnostiker, das ist ja eine, die sind ja von nichts überzeugt. Atheisten, die sind genauso religiös wie die wahren Gläubigen. Ja, aber die Agnostiker, das sind eben die, die nicht religiös sind. Weder in der einen noch in der anderen Richtung. Also das ist erstmal die Position, die ich inhaltlich dazu vertrete. Zu der Frage, sollte man da eigentlich rein investieren? Also, wenn man sagt, okay, wir tun einfach mal so, als wäre es ein Asset. Ja? Wissend, dass es nicht so ein ganz normales Asset ist, sondern dass es eine Spekulation auf eine sehr spezielle Konstellation in der Zukunft ist. Also muss man verstehen. Ja? Aber gut, spekulieren wir auf diese konkrete Situation und sagen wir, die Wahrscheinlichkeiten dafür passen sich im Laufe der Zeit die ganze Zeit an. Also es hat gewisse Asset-Eigenschaften, auch wenn es eben streng genommen kein finanzielles Asset ist. Ja? Warum soll man es dann nicht in sein Portfolio reinnehmen? Kein Problem damit. Ja, also wenn einer sagt, naja, klar, mache ich genauso, wie ich jetzt, weiß ich, irgendeine Aktie mit reinnehme, irgendeine ETF mit reinnehme oder sonst was, kann er auch den Bitcoin mit reinnehmen. Ja? Welche Größenordnung das da drin haben soll, also ob das jetzt beispielsweise eher zu betrachten ist wie eine Einzelaktie, die ja immer eher einen kleineren Anteil haben sollte, oder ob das eher so etwas ist wie ein ETF, der was Größeres haben sollte, das lasse ich sogar auch bewusst offen. Denn ich verstehe vollkommen, dass man sagt, das ist eben eine neue Asset-Klasse und in dieser Asset-Klasse gibt es praktisch nur dieses eine Produkt, also behandeln wir es wie eine ganze Asset-Klasse. Bin ich auch mit dabei. Wenn jemand sagt, er steckt alles in Bitcoin, dann würde ich sagen, dann ist er vielleicht ein paar Jahre zu spät. Ja, also wenn er das gemacht hätte vor 10 Jahren, dann wäre er echt clever gewesen. Vielleicht aus den falschen Gründen, aber wäre echt clever gewesen. Wenn er es dann noch geschafft hätte, sein Passwort zu behalten, seinen Computer nicht hacken zu lassen, es für die Steuer richtig vorzubereiten und im richtigen Augenblick erst zu verkaufen, ja, dann wäre der Superheld. Haben wir aber die wenigsten geschafft. Heute einfach zu sagen, man geht 100% rein oder schlimmer noch, nimmt einen Kredit auf, beleiht sein Haus, um dafür Bitcoin zu kaufen, muss ich sagen, sorry Leute, das ist idiotisch, das ist einfach Hasardeurtum. Und warum ist es das? Weil es natürlich theoretisch gut ausgehen kann, aber halt auch schlecht ausgehen. Warum sollte man denn ein solch irrsinniges Risiko eingehen für eine solche Sache? Aber hey, wenn es einer unbedingt machen möchte, ich bin Agnostiker, mir auch egal. Dann gucke ich halt zu, ob er entweder danach superreich ist oder halt ein Bach runtergegangen ist. Mir egal, was er mit seinem Geld macht. Empfehlen kann ich das nicht. Ja, aber ganz abgesehen davon gebe ich sowieso keine konkreten Anlageempfehlungen. Das sollte man als Professor nie tun. Was ich sagen kann, ist, dass generell eine Asset Allocation so aufgebaut sein sollte, dass sie möglichst breit streut. Und warum sollte der Bitcoin nicht mit drin sein? Und so würde ich das sehen. Halte ich auch für eine sinnvolle Sache, das so zu machen.
Sehr schönes Fazit. Ich bin auch in gewisser Weise Agnostiker. Also ich glaube auch, dass Bitcoin ein gutes Investment sein kann. Auch der Vollständigkeit halber nochmal, ich bin auch investiert. Macht jetzt so rund 5% meines Portfolios aus und ich kann mich da nur anschließen. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich finde das auch schön, Ihre agnostische, neutrale Haltung. Also das ist sehr wohltuend und ich hoffe, Leute, euch hat es gefallen und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Herr Rieck, Glückwunsch nochmal zu Ihrem Buch. Ich verlinke es natürlich unten, kann es nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es auch super.
Und danke euch fürs Zuschauen. Natürlich Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.